Stell dir mal vor, du sitzt unschuldig im Gefängnis. Es ist stockdunkel, du wurdest stundenlang öffentlich ausgepeitscht und du blotest buchstäblich in den Schmutz einer feuchten, antiken Zelle.
Keine schöne Vorstellung.
Absolut nicht. Und das Verrückte daran ist, du hast ein absolutes Ass im Ärmel. Einen einzigen rechtlichen Status, den du nur aussprechen müsstest, und die Beamten würden dich sofort freilassen.
Und sich wahrscheinlich tausendmal bei dir entschuldigen?
Genau. Aber du sagst es nicht. Du schweigst einfach, lässt die Folter über dich ergehen und wartest auf den perfekten Moment. Warum um alles in der Welt sollte jemand so etwas tun?
Das ist wirklich eine fantastische Frage.
Und genau in dieses Rätsel stürzen wir uns heute. Willkommen zu unserer intensiven Quellenanalyse. Wir sezieren heute Texte, die die meisten, vielleicht nur als theologische Dokumente kennen.
Wir sprechen über die Apostelgeschichte, ganz konkret über die Kapitel 16 und 17.
Und lass mich dir gleich sagen, wenn wir hier die historische Lupe anlegen, dann ist das absolut kein staubiger Religionsunterricht. Das ist ein lupenreiner Polit-Thriller.
Definitiv. Wenn man die Schichten da mal abträgt, findet man all die Mechanismen, die menschliche Gesellschaften eigentlich bis heute antreiben.
Also Themen, die uns auch heute noch beschäftigen.
Genau, es geht um knallharte Profitgier, es geht um Fremdenfeindlichkeit, um politische Manipulation und eben darum, wie man ein mächtiges Rechtssystem mit seinen eigenen Waffen schlägt.
Wir schauen uns das völlig unparteiisch an, quasi als historische Analysten, oder?
Richtig. Wir wollen einfach die historischen Zahnräder hinter diesen Ereignissen verstehen.
Und diese Zahnräder beginnen sich in einer Stadt namens Philippi zu drehen. Das war eine extrem stolze römische Kolonie. Der Auslöser für das ganze Chaos ist aber kein großer theologischer Disput.
Nein, überhaupt nicht. Es geht um einen massiven finanziellen Verlust.
Ja, Paulus und sein Begleiter Silas heilen dort eine versklavte junge Frau. Sie hatte laut den Quellen einen sogenannten Python-Geist, also im Grunde einen Wahrsagegeist, oder?
Genau, einen Wahrsagegeist, der ihr und vor allem ihren Besitzern in der Antike extrem viel Geld einbrachte. Und das Spannende ist jetzt die Reaktion dieser Besitzer.
Ich nehme an, sie stehen nicht ehrfürchtig vor diesem Wunder.
Absolut nicht. Sie rasten völlig aus, weil ihr lebender Geldautomat gerade zerstört wurde. Aber hier greift jetzt das römische Rechtssystem bzw. Eine eklatante Lücke darin.
Okay, was für eine Lücke meinst du da?
Naja, die Besitzer der Sklaven befanden sich in einer juristischen Sackgasse. Es gab in der römischen Rechtsprechung schlichtweg keinen Paragraphen für unerlaubte Austreibung eines Geistes oder so etwas wie magische Geschäftsschädigung.
Ah, verstehe. Sie konnten Paulus und Silas also gar nicht für das verklagen, was eigentlich passiert war.
Richtig. Vielleicht hätten sie es noch mit Sachbeschädigung versuchen können. Aber das war auf juristischer Ebene extrem wackelig. Sie brauchten also etwas, das sofort zündet.
Also greifen sie zum ältesten Trick der Welt und spielen die Karte der Fremdenfeindlichkeit. Sie schleppen die beiden auf die zentrale Agora von Philippi. Und wir müssen uns das visuell echt mal vorstellen.
Ja, das war ja nicht einfach ein kleiner Gemüsemarkt.
Eben. Das war ein riesiges römisches Forum, etwa 70 mal 150 Meter groß, umgeben von Tempeln und Säulengängen. Da passten Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen rein.
Strategischen Bösartigkeit wirklich brillant. Sie rufen im Grunde einfach, diese Männer sind Juden und sie stören unsere römischen Bräuche.
Krass, sie erwähnen die Sklavin also mit keinem einzigen Wort.
Kein einziges Wort. Sie reduzieren einen privaten finanziellen Konflikt sofort auf ein hochemotionales Wir gegen die.
Das erinnert mich total an diese typischen Situationen, in denen unser Gehirn fatale Shortcuts nimmt. Stell dir vor, du kommst am ersten Tag an der Uni in den Hörsaal.
Mhm, okay.
Da steht jemand in einer abgewetzten Jogginghose am Pult und kramt in Papieren. Du denkst sofort, der Hausmeister repariert noch was. Und 5 Minuten später räuspert sich genau dieser Typ und beginnt die Vorlesung.
Das ist ein super Vergleich. Wir ziehen ja pausenlos rasante, extrem fehleranfällige Schlüsse, die nur auf Äußerlichkeiten basieren.
Genau. Und genau diese Schwachstelle der menschlichen Psychologie nutzen die Kläger in Philippi gnadenlos aus. Die wütende Menge schaut auf Paulus und Silas und sieht nur Fremde, Juden, die das System bedrohen.
Und man muss verstehen, warum dieser Funke in genau diesem Moment so explosiv war. Die antike Welt war ja voll von tiefsitzenden Vorurteilen.
Es gab damals einen massiven Antisemitismus, oder?
Exakt, besonders in intellektuellen und wirtschaftlichen Zentren wie Alexandria. Aber noch konkreter für unsere Situation ist, dass Kaiser Claudius erst kurz zuvor die jüdische Gemeinde aus Rom vertrieben hatte.
Wegen irgendwelcher Unruhen, richtig?
Genau. Und dieses Dekret war in der ganzen römischen Welt bekannt.
Aber Philippi lag doch in Mazedonien, also im griechisch geprägten Osten. Warum kümmerten sie sich so extrem um das, was drüben in Rom passierte?
Weil Philippi eine absolute Ausnahmeerscheinung war. Die Stadt hielt sich für eine Art Kleinrom. Sie war eine von Rom gegründete Veteranenkolonie.
Ah, okay. Das erklärt einiges.
Ja, über 80% der Inschriften, die Archäologen dort gefunden haben, sind auf Latein, nicht auf Griechisch. Die Bürger dort folgten römischem Recht und zahlten keine Tribute an Rom. Sie genossen steuerliche Immunität.
Das heißt, diese Stadt war extrem patriotisch, fast schon paranoid darauf bedacht, ihre römische Identität zu beweisen.
Ganz genau. Wenn also jemand auf dem Marktplatz schreit, dass hier römische Werte von fremden Juden angegriffen werden, dann war das der perfekte Funke für dieses aufgeladene Pulverfass.
Und das Fass geht dann auch mit einem unglaublichen Knall hoch. Die Beamten knicken vor dem Mob sofort ein. Es gibt keine Anhörung, keinen Prozess, keine Zeugenbefragung.
Nichts dergleichen, ja.
Die Menge tobt und die Beamten befehlen die sogenannte Coercitio. Das ist der Moment, in dem die Geschichte extrem physisch und brutal wird.
Die Coercitio war das direkte Züchtigungsrecht der römischen Beamten. Ausgeführt wurde es von den Liktoren, das waren die Amtsdiener, die diese Bündel aus Ruten bei sich trugen.
Das klingt grausam.
War es auch. Man muss sich die absolute Brutalität und die gezielte psychologische Zerstörung dieses Aktes klar machen. Paulus und Silas wurden mitten auf diesem riesigen Platz öffentlich entkleidet.
Allein das war für einen Judäer der damaligen Zeit eine unfassbare kulturelle Schande, nehme ich an.
Die Nacktheit galt als ultimative Demütigung. Und dann wurden sie mit diesen Ruten brutal zusammengeschlagen.
Und nach dieser blutigen Tracht Prügel wirft man sie ja nicht einfach in eine normale Zelle, wo sie sich ausruhen können. Man bringt sie in das innere Gefängnis.
Richtig.
Ich glaube, wir haben oft ein viel zu sauberes Bild von antiken Gefängnissen im Kopf. Das war ja keine Untersuchungshaft mit Pritsche und Waschbecken.
Absolut nicht. Antike Gefängnisse waren keine Orte der Rehabilitation oder zum Absitzen einer Strafe. Sie waren reine Verwahrungsorte bis zur Hinrichtung oder Verbannung.
Also einfach nur wegsperren.
Genau. Das innere Gefängnis war ein feuchtes, eiskaltes und vor allem stockdunkles Loch tief im Gebäude. Es gab kein Licht, keine Belüftung, keine Toiletten. Man saß buchstäblich in den Fäkalien der Vorgänger.
Wahnsinn. Und Wunden, wie diese frisch aufgeschlagenen Rücken, entzündeten sich in so einem Dreck natürlich rasend schnell.
Ja, und als ob das nicht reichte, wurden ihre Beine auch noch in Holzblöcke gesperrt.
Das war keine normale Fesselung, oder? Das war eine gezielte Folterapparatur.
Das stimmt. Das waren schwere Holzblöcke mit mehreren Löchern. Man konnte die Beine der Gefangenen damit extrem weit spreizen, sodass sie in einer völlig unnatürlichen, schmerzhaften Position verharren mussten.
Das verhinderte sicher jeden Schlaf.
Absolut. Das führte zu massiven Krämpfen. Es war einfach eine Methode, um den Willen komplett zu brechen.
Und genau an diesem Punkt in der Quelle muss ich echt einhaken. Es ist Mitternacht, die beiden sitzen in absoluter Finsternis, blutend, die Beine grausam gespreizt, umgeben von Gestank.
Mhm.
Und was tun sie? Sie fangen an zu singen. Sie beten und singen Loblieder. Ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, ist das ein Märtyrerkomplex?
Das könnte man fast denken, ja.
War das eine Art psychologischer Schockzustand? Wer singt denn bitte in so einer Situation?
Das ist eine fantastische Beobachtung, weil sie uns zwingt, in die Denkweise der damaligen Zeit einzutauchen. Die griechisch-römischen Philosophen jener Zeit, besonders die Stoiker, lehrten durchaus, dass man in extremen Leidenssituationen absolute Haltung bewahren müsse.
Ihr Ansatz war quasi, du kannst das blinde Schicksal eh nicht kontrollieren?
Genau. Also kontrolliere deine innere Einstellung und ertrage den Schmerz mit eiserner Miene.
Also Zähne zusammenbeißen und durch. Aber singen, ein freudiges Loblied, das ist ja was völlig anderes.
Richtig. Was Paulus und Silas hier tun, entspringt tiefster jüdischer Tradition. Sie singen nicht aus stoischer Resignation, sondern aus einem aktiven theologischen Trotz heraus.
Ah, verstehe.
In ihrer Weltanschauung war Gott kein blindes Schicksal, sondern souverän und präsent, selbst in diesem unterirdischen Dreckloch. In Texten wie dem 119. Psalm wird genau dieses Konzept beschrieben.
Nämlich Gott inmitten von tiefster Verfolgung zu loben.
Genau, speziell um Mitternacht. Es war eine bewusste Handlung, die besagte, ihr könnt unsere Körper brechen, aber ihr diktiert nicht unsere Realität.
Und dann passiert etwas. das diesen inneren Trotz sozusagen nach außen katapultiert. Es gibt ein massives Erdbeben, die Fundamente des Gefängnisses wackeln, die Türen springen aus den Angeln, die Ketten lösen sich.
Und in der antiken Welt war ein Erdbeben nie einfach nur Tektonik.
Wie sahen die Leute das damals?
Die Griechen sahen oft Poseidon am Werk, die Römer andere Gottheiten. Aber ein Beben, das ein Gebäude nicht zum Einsturz bringt, sondern extrem präzise nur die Türen öffnet und die Fesseln löst, wurde immer als massives göttliches Eingreifen gelesen.
Der Lärm weckt natürlich den Gefängniswärter. Er sieht die offenen Türen und geht davon aus, dass alle Gefangenen entkommen sind. Und seine sofortige Reaktion ist unfassbar.
Er zieht sofort sein Schwert.
Ja.
Er will sich selbst töten. Wir haben ja oft gehört, dass die Römer Suizid als eine Art ehrenhaften Ausweg sahen. Aber warum gleich diese extreme Panikreaktion? Er hat doch nicht mal nachgeschaut, ob wirklich alle weg sind.
Hier müssen wir uns die brutale Mechanik der römischen Haftpflicht ansehen. Das war nicht nur eine Frage der Ehre. Im römischen Justizwesen galt ein eiskaltes Prinzip.
Was für eins?
Wenn du einen Gefangenen entkommen lässt, bist du mit deinem eigenen Körper für ihn haftbar. Der Wärter musste exakt die Strafe verbüßen, die für den entflohenen Häftling vorgesehen war.
Wahnsinn! In diesem Fall hieß das mit Sicherheit grausame öffentliche Folter und anschließende Hinrichtung. Er wusste also, mein Leben ist sowieso vorbei.
Mehr als das. Wenn er hingerichtet wird, verfällt der Besitz seiner Familie an den Staat. Seine Frau und Kinder wären auf der Straße gelandet, völlig mittellos und entehrt. Ach so, der Suizid war also ein Ausweg für die Familie?
Exakt. Der Suizid vor der Festnahme war ein anerkanntes rechtliches Schlupfloch. Es bewahrte den Rest der Familie an Würde und oft auch das Eigentum, weil er formell nicht als Verurteilter starb. Er traf da in Sekundenbruchteilen eine rationale Entscheidung.
Aber bevor er das Schwert in sich stoßen kann, ruft Paulus aus der Dunkelheit, »Tut dir nichts an, wir sind alle noch hier, niemand ist geflohen.«
Und das löst eine der drastischsten Charakterwandlungen aus, die man sich vorstellen kann.
Ja, der Wärter, der noch vor Stunden die Folterwerkzeuge bedient hat, bricht zusammen, verlangt nach Licht und stürzt sich vor Paulus und Silas auf den Boden. Er fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden?
Und die Antwort darauf bricht alle sozialen und kulturellen Protokolle der damaligen Zeit. Der Wärter nimmt diese verurteilten Feinde des Reiches mitten in der Nacht aus der Zelle und bringt sie in sein eigenes Haus.
Was ein unfassbares Risiko gewesen sein muss.
Es war hochgradiger Verrat am römischen System. Er wäscht ihre durch die Auspeitschung verkrusteten Wunden. In einem römischen Haus der Mittelschicht geschah das wahrscheinlich am Impluvium, also dem zentralen Wasserbecken im Innenhof.
Und dann lässt er sich und seine ganze Familie auch noch taufen.
Genau. Und als krönenden Abschluss setzt er sich mit ihnen an einen Tisch und isst mit ihnen.
Warte, lass uns das kurz durchdenken. Ein römischer Wärter isst mit zwei jüdischen Gefangenen, die kurz zuvor fast gelyncht wurden.
Es ist in der römischen Hierarchie der absolute Albtraum. Um zu verstehen, wie gefährlich das war, gibt es eine sehr aufschlussreiche historische Parallele des Historikers Josephus.
Okay, erzähl mal.
Es geht um Herodes Agrippa I., der unter Kaiser Tiberius in Rom eingekerkert war. Der Centurio, der ihn bewachte, behandelte ihn wie Dreck. Eines Tages kam das Gerücht auf, Kaiser Tiberius sei gestorben.
Und Caligula sei an der Macht, richtig?
Genau, und Caligula war ein enger Freund von Agrippa. Plötzlich wandelte sich der Centurio komplett, wurde extrem freundlich und setzte sich sogar mit seinem Gefangenen an den Tisch, um zu speisen.
Weil er dachte, sein Gefangener ist jetzt mächtig.
Richtig. Als sich das Gerücht kurz darauf aber als falsch herausstellte, geriet der Centurio in absolute todesängstliche Panik. Mit einem Gefangenen zu speisen, hob die komplette Autorität des Staates auf. Und der Wärter in Philippi macht genau das.
Ohne zu wissen, wie der nächste Morgen ausgehen wird. Aber der Morgen kommt. Und mit ihm eine unerwartete Wende. Die Magistrate, also die Beamten vom Marktplatz, schicken Nachricht zum Gefängnis, lass die Männer frei.
Ein plötzlicher Kurswechsel.
Ja, sie können in Ruhe gehen. Warum plötzlich dieser Sinneswandel?
Das wissen wir nicht mit absoluter Gewissheit. Vielleicht hat das Erdbeben in der Nacht auch bei den abergläubischen Beamten Panik ausgelöst. Vielleicht gab es hinter den Kulissen Druck von wohlhabenden Bürgern.
Paulus hatte doch eine einflussreiche Unterstützerin in der Stadt, oder?
Ja, eine sehr reiche Frau namens Lydia. Womöglich hat sie Schmiergelder gezahlt oder ihren Einfluss geltend gemacht, um die Sache leise zu beenden. Die Beamten wollten das Problem einfach geräuschlos durch die Hintertür entsorgen.
Und genau hier, in diesem Moment, lässt Paulus die Bombe platzen. Er sagt zu den Amtsdienern, Moment mal, ihr habt uns öffentlich, ohne jeden Prozess ausgepeitscht und das, obwohl wir römische Staatsbürger sind.
Eine völlig neue rechtliche Dimension.
Und dann sagt er, und jetzt wollt ihr uns heimlich wegschicken? Nichts da. Sollen die Magistrate doch selbst herkommen und uns hinausführen. Als ich das gelesen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Er ist römischer Bürger.
Ja, das war der Trumpf schlechthin.
Aber das ergibt doch logisch überhaupt keinen Sinn. Er lässt sich halbtot prügeln, blutet im Dreck, obwohl er die ganze Zeit nur sagen müsste, ich bin römischer Bürger. Warum hat er das nicht vor der Auspeitschung gesagt? Das hätte ihm all das erspart.
Es wirkt erstmal wie ein Märtyrerkomplex, aber ganz im Gegenteil. Es war ein strategisches Meisterstück. Lass uns die Logistik der antiken Welt betrachten.
Okay, wie lief das ab?
Wenn Paulus auf der Agora sein Bürgerrecht proklamiert hätte, hätten die Beamten die Auspeitschung zwar stoppen müssen, aber sie hätten Beweise verlangt. Das römische Bürgerrecht war in Geburtsregistern in der Heimatstadt verzeichnet.
In Paulus' Fall in Tarsus, hunderte Kilometer entfernt. Sie hätten also einen Kurier schicken müssen?
Richtig. Und das hätte Wochen, wenn nicht Monate gedauert. In dieser ganzen Zeit hätte Paulus in genau jenem düsteren Gefängnis in Untersuchungshaft gesessen. Währenddessen hätte die öffentliche Meinung weiter gegen ihn gewütet.
Okay, also anstatt Monate auf ein Dokument zu warten, nimmt er die Schläge in Kauf. Aber was bringt ihm das am Ende?
Indem er schwieg und die Schläge ertrug, ließ er die lokalen Beamten massiv und unwiderruflich gegen römisches Recht verstoßen. Die Lex Julia war ein Gesetz, das es strengstens untersagte, einen römischen Bürger ohne Verfahren in Fesseln zu legen.
Geschweige denn, ihn auszupeitschen. Aber konnten die Beamten nicht einfach sagen, der Typ lügt doch, der ist gar kein Bürger?
Nein, denn fälschlicherweise das römische Bürgerrecht zu beanspruchen, war ein Kapitalverbrechen. Wer das tat, wurde hingerichtet. Die Beamten wussten, jemand, der nach einer solchen Folter dieses Risiko eingeht, blöfft nicht.
Er hatte also die Schlinge um ihren Hals gelegt.
Und mit einem Schlag hatte Paulus die Oberhand. Wenn das an die Vorgesetzten in Rom gemeldet worden wäre, hätten die Magistraten nicht nur ihre Karrieren verloren, Philippi hätte möglicherweise seinen kolonialen Sonderstatus verloren.
Der Mob hätte die Magistrate dafür buchstäblich in Stücke gerissen. Paulus hat also die absolute Macht in der Stadt übernommen. Die Rollen sind komplett getauscht.
Genau. Die Richter sind jetzt die Angeklagten.
Und sie müssen tatsächlich zu Kreuze kriechen. Sie kommen persönlich ins Gefängnis, entschuldigen sich und bitten die beiden höflich, die Stadt zu verlassen. Aber warum macht Paulus das? Nur für sein eigenes Ego?
Nein, hier zeigt sich das eigentliche Ziel seiner Strategie. Er wollte eine junge christliche Gemeinde in Philippi aufbauen. Wenn er einfach leise durch die Hintertür verschwunden wäre, hätten die Beamten die zurückgebliebenen Christen gnadenlos verfolgt.
Ah, verstehe. Indem er die Magistrate öffentlich demütigte und sie rechtlich erpresste, schuf er ein Schutzschild.
Exakt. Die Beamten würden es sich künftig dreimal überlegen, auch nur einen Christen in Philippi anzufassen, aus panischer Angst, dass Paulus sie wegen der Lex Julia anzeigt. Er hat sein Privileg als Waffe genutzt, um die Schwachen zu schützen.
Das ist strategisch absolut genial. Manche Skeptiker behaupten ja, dass Paulus das Bürgerrecht nur erfunden habe, weil es so praktisch in die Geschichte passt. Ist da was dran?
Die moderne historische Forschung ist da sehr eindeutig auf Seiten der Quellen. Es gab in der östlichen Mittelmeerregion damals tausende jüdischer römischer Bürger. Oft waren das Nachfahren von freigelassenen Sklaven.
Was historisch wohl perfekt auf Paulus' familiären Hintergrund in Tarsus passt.
Genau. Selbst sehr kritische atheistische Gelehrte akzeptieren diesen Fakt. Die römischen Namenskonventionen belegen das auch. Das System der drei Namen war römischen Bürgern vorbehalten.
Und dass er den Namen Paulus trug, passt da exakt rein.
Richtig. Zudem appellierte er Jahre später in einem anderen Prozess direkt an den Kaiser in Rom, ein Recht, das ausschließlich römischen Bürgern zustand. Das Bürgerrecht ist historisch wasserdicht.
Okay. Paulus und Silas verlassen Philippi also als strategische Sieger, aber körperlich müssen sie völlig am Ende gewesen sein. Mit zerschundenen Rücken brechen sie auf. Und das zwingt sie direkt in den nächsten Konflikt.
Ja, die Reise geht weiter.
Sie reisen auf der antiken römischen Autobahn der Via Egnatia. Das war eine massive, etwa 6 Meter breite, gepflasterte Straße. Nach etwa 150 Kilometern erreichen sie die Metropole der Region, Thessaloniki, eine pulsierende Hafenstadt.
Und Thessaloniki ist ein politisch völlig anderes Spielfeld als Philippi. Es ist keine römische Kolonie mit lateinischen Inschriften und Veteranen. Es ist eine sogenannte freie Stadt.
Was bedeutete das genau?
Das war ein Status, den Rom Städten verlieh, die in vergangenen Kriegen auf der richtigen Seite gekämpft hatten. Das bedeutete, sie behielten ihre eigenen Regierungsstrukturen und ihre eigenen Gesetze, solange sie friedlich blieben.
Die Quelle erwähnt hier einen sehr spezifischen griechischen Titel für die Beamten der Stadt, die Politarchen.
Ein fantastisches Detail für Historiker. Lange Zeit warfen Kritiker dem Autor der Apostelgeschichte vor, er habe diesen Begriff einfach erfunden, weil er nirgends in der Literatur vorkam.
Man hielt es also für einen Fehler.
Genau. Doch dann begann die moderne Archäologie zu graben. Heute hat man Dutzende von Inschriften genau in dieser Region gefunden, die beweisen, dass die regierenden Beamten dort exakt Politarchen genannt wurden. Die Quelle ist hier historisch völlig korrekt.
In dieser pulsierenden Stadt beginnt das Spiel von vorn. Paulus hat Erfolg, er überzeugt viele Menschen, darunter auch sehr einflussreiche mazedonische Frauen. Und sofort ist der Neid seiner Gegner wieder da.
Aber die Taktik aus Philippi funktioniert hier nicht.
Weil sie nicht sagen können, wir sind hier in Klein-Rom, oder?
Exakt. Also heuern sie auf dem Marktplatz arbeitslose Männer an, bilden einen aggressiven Mob und suchen Paulus.
Und sie schleppen ihn vor den Stadtrat. Und jetzt müssen wir genau hinhören, wie sich die Anklage verändert hat. Die Gegner passen ihre Lügen perfekt an das politische System der freien Stadt an.
Der Vorwurf lautet nun nicht mehr auf fremde Bräuche. Die Anklage lautet auf Majestas, also Hochverrat gegen den römischen Kaiser.
Sie eskalieren sofort auf die höchste Stufe.
Ganz genau. Sie rufen, diese Leute missachten die Dekrete des Kaisers und behaupten, es gebe einen anderen König namens Jesus. Das war die tödlichste Anschuldigung der Antike.
Weil Rom so paranoid war, was Konkurrenten anging, nehme ich an.
Absolut. In Rom wurden manchmal schon Astrologen verbannt, nur weil sie anhand der Sterne einen neuen Herrscher vorhersagten. Allein das Sprechen über einen anderen König war ein Angriff auf den Cäsar.
Und wir dürfen nicht vergessen, welches historische Echo hier mitschwingt. Jesus selbst wurde ja wegen exakt dieses Vorwurfs ans Kreuz genagelt.
Richtig, wegen politischem Aufruhr. Die Politarchen in Thessaloniki stecken jetzt also in einer massiven Klemme. Wenn sie den Vorwurf ignorieren, riskieren sie, dass Rom davon erfährt und der Stadt den Status entzieht.
Wenn sie aber Jason und seine Freunde hinrichten, provozieren sie vielleicht einen noch größeren lokalen Aufstand. Was machen sie also?
Sie greifen zu einer cleveren, deeskalierenden rechtlichen Maßnahme. Sie verlangen von Jason eine Kaution. Jason muss praktisch mit seinem eigenen Vermögen dafür garantieren, dass diese Unruhestifter die Stadt sofort verlassen.
Das zwingt Paulus natürlich, in derselben Nacht noch die Flucht zu ergreifen, um seinen Freund nicht zu ruinieren. Es ist faszinierend und erschreckend zugleich. Wir sehen hier, wie extrem wandlungsfähig Unterdrückung ist.
Ja, je nach politischem System finden Gegner genau den passenden juristischen Hebel, um maximalen Schaden anzurichten. Das ist der rote Faden, der sich durch beide Städte zieht.
Und was bedeutet all das nun für dich, der uns gerade zuhört? Wir sind mit Paulus und Silas von den blutigen Gefängniszellen in Philippi bis vor die Volksversammlung in Thessaloniki gereist. Wir haben gesehen, wie erschreckend leicht sich Massen manipulieren lassen.
Ein paar gut platzierte Worte über Verrat am Staat reichen da oft schon.
Genau, und schon setzt der Verstand aus. Wir haben aber auch gesehen, was strategische Weitsicht bedeutet. Wie jemand sein größtes Privileg, sein unantastbares Bürgerrecht, nicht für sich selbst nutzt, sondern es einsetzt, um die Schwachen zu schützen.
Ein sehr inspirierender Gedanke.
Aber ich möchte dich mit einem letzten, ganz anderen Gedanken entlassen. Denkt noch einmal kurz an diesen namenlosen Gefängniswärter in Philippi. Dieser Mann war ein kleines, brutales Rädchen in einer gigantischen, gnadenlosen Maschine.
Er legte Menschen routiniert in Folterblöcke.
Und doch reichte eine einzige Nacht, ein Moment des unerwarteten Mitgefühls aus der Dunkelheit heraus, um sein Weltbild komplett zu sprengen. Er wandelte sich vom Vollstrecker zum Beschützer, wusch die Wunden seiner Feinde und brach jede Regel seines Systems, um mit ihnen am selben Tisch zu sitzen.
Eine unglaubliche Transformation.
Wenn wir in unserem eigenen Alltag Menschen begegnen, die wir vorschnell als unveränderlichen Teil eines feindlichen Systems abstempeln, wie oft unterschätzen wir eigentlich ihr Potenzial für eine derart radikale Veränderung?
Eine Frage, die heute noch genauso aktuell ist wie damals.
Etwas zum Nachdenken, wenn du gleich den Kopfhörer absetzt. Das war unsere Analyse für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.